Wie ich hier angekommen bin vor 7,5 Jahren, hat es geheißen, Olli, red langsamer, das kann ich ein bisschen mehr nachvollziehen. Also gerne Einladung daheim, das nochmal auf Slow Motion anzuhören. Aber es hat gut in den Text für heute Morgen reingeführt. Und ich möchte euch den Text vorlesen, gleich. Aber erstmal möchte ich euch nochmal das Thema überschreiben hier. Ich habe es mit mein jetzt übersetzt, aber das kommt halt, wenn man Mittwoch das Thema schon gibt und dann denkt man, es klingt so viel besser. Mein Leben ist Christus. Das ist das Thema für heute Morgen. Und unser Text steht, wie schon gesagt, in Philipper 1. Paulus schreibt diesen Brief an diese Philipper und er möchte den Philippern und auch uns Wahrheiten mitgeben. Das ist so einer seiner großen Ansprüche. Er möchte sagen, um was es wirklich geht. Dinge, bei denen wir echt eigentlich auch zu knabbern haben, wenn wir die so lesen. Aber das Schöne an diesem Brief, und das fällt so auf, wenn man den Brief mal studiert und sich vertieft, ist, dass er auch ein ganz persönlicher Brief ist, ein herzlich geschriebener Brief von Paulus. Er sprach bei den Philippern natürlich in ganz konkrete Situationen hinein und auch in die Geschichte, die er mit dieser Gemeinde hatte, spricht er hinein. Aber gleichzeitig spricht er auch ganz persönlich in mein eigenes Leben hinein, wenn ich diesen Brief lese, weil er so persönlich geschrieben ist, auch so, dass ich sagen kann, ja, der ist auch für mich geschrieben. Persönlich, nah, liebevoll und auch mahnend und ermahnend. Diese Gemeinde in Philippi hat er ja beinahe aus Versehen gegründet. Es war ja eigentlich gar nicht sein Plan, diese Gemeinde zu gründen. Es war ungeplant. Auf jeden Fall von ihm war es nicht geplant. Wenn wir die Entstehung so mal anschauen, in die Apostelgeschichte reinschauen, dann sehen wir, wie Paulus auf dem Weg nach Asien war. Er war dorthin unterwegs und erst wollte er in Bithynien eine Gemeinde aufbauen und gründen, aber Gott hat es einfach nicht zugelassen. Hat gesagt, nein, das ist nicht dran. Dann versuchte er es noch einmal in Troas, in einem anderen Ort. Und dort, bevor er überhaupt dazu kommt, diese Gemeinde zu gründen, bekommt er eine Erscheinung von Gott. So auf die Art, hey, Paulus, geh jetzt bitte nach Europa. Also eigentlich zu uns. Nach Europa und da möchte ich dich gebrauchen. Und dadurch erlebte er dort begegnete er eine Frau, die sich durch ihn bekehrt hat, die Lydia, bekannte Frau. Dann in diesem Ort geht es dann drunter und drüber, eine Frau wurde bekannt in dieser Stadt, durch sie wurde ein Aufruhr ausgelöst, weil sie einen Wahrsagergeist hatte und alles ging drunter und drüber in der Stadt. Paulus kam ins Gefängnis, könnt alles nachlesen in der Apostelgeschichte. Dann kommt dieses Erdbeben, die ganzen Türen des Gefängnisses gehen auf. Paulus haut aber nicht ab mit seinen Kollegen, sondern bleibt da. Dann kommt noch der Aufseher zum Glauben, weil er dann mit dem Aufseher ins Gespräch kommt und so weiter und so fort. Dann wurde noch dieses ganze Haus von diesem Aufseher getauft. Das ganze Haus kommt zum Glauben an Gott. Und plopp! Wie aus dem Nichts, es entsteht eine Gemeinde. Wenn das doch immer so einfach wäre. Einfach mal zufällig, da ist eine Gemeinde entstanden. Ne? Durch mich, oh cool. Ja, es ist leider nicht so. Immer, auf jeden Fall nicht so. Manchmal passiert es, wenn es Gottes Plan ist, dass es so passieren soll. Hier ist es so passiert und diese Gemeinde in Philippi entsteht. Und sie ist da und sie ist auf dem Herzen von Paulus. Diese Gemeinde, die liegt ihm am Herzen. Und er schreibt ihnen diesen Brief und wir schauen heute Morgen ins Kapitel 1 ab Vers 15 mitten rein, das werdet ihr merken, da muss vorher schon was passiert sein, aber ihr könnt hier vorne mitlesen oder aufschlagen, in Philipper 1 ab Vers 15. Dort schreibt Paulus, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht, diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege, jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jeder Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch eure Gebete und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schande werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus verherrlicht werden an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das ist die Stelle heute Morgen. Lasst sie ganz kurz auf euch wirken. Was löst es in euch aus? Ich meine, dieser letzte Satz, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, hat man öfters schon mal gehört und sagt mir, ja, mal gucken, ob ich auch mal irgendwann da bin. Lasst es mal kurz auf euch wirken. Paulus ist im Gefängnis. Warum? Warum ist er im Gefängnis? Weil er Jesus nachfolgt und einfach nicht den Mund halten kann. Nicht den Mund halten kann, von diesem Jesus zu reden. Ab in den Knast, weil du Jesus liebst und weil du Jesus nachfolgst. Und während er dort festsitzt, fangen andere an, das zu tun, was er vorher gemacht hat. Und zwar Menschen das Evangelium weiterzugeben. Das zu verkündigen, was auch Paulus getan hat. Und ich finde, es ist doch eigentlich schön, dass das, was Paulus angefangen hat, nicht aufhört, sondern jetzt andere weitermachen. Obwohl Paulus eigentlich im Gefängnis sitzt und deswegen eigentlich im Gefängnis sitzt. Ist doch auch mutig von den Menschen, die da jetzt sagen, okay, jetzt mache ich weiter für Paulus, wenn er im Knast sitzt. Und manche machen es wirklich aus, auch aus Liebe zu Paulus. Wenn wir jetzt in die neue Genfer Übersetzung hineinschauen, ist dieser Vermerk aus Liebe zu mir mit drin. Also aus der Liebe zu Paulus hin machen diese Menschen das. Weil sie wissen, dass er deswegen im Gefängnis ist, weil er so offen und ehrlich über das Evangelium verkündigt hat. Aber andere machen es scheinbar aus ganz anderen Motiven. Und ich fand es irgendwie richtig komisch, wie ich das so gelesen habe. Was für Motive gibt es noch, um zu evangelisieren? Ich meine, wer geht heutzutage noch freiwillig auf die Straße und erzählt jedem vom Jesus? Und hier machen es Menschen aus falschen Motiven sogar, über Jesus reden, zu evangelisieren. Irgendwie schon seltsam. Und ich habe mich mal ein bisschen reingearbeitet in den Text, ein bisschen vertieft, exegetisch. Und was mich einfach interessiert hat, was hat diese Menschen motiviert? Und wisst ihr, was rausgekommen ist? Die Motivation war Neid. Die Motivation war Neid. Denn Paulus hat scheinbar bisher so gut das Evangelium verkündigt, dass es anderen dadurch vor den Kopf gestoßen wurde. Andere Menschen haben gesagt, wir stehen jetzt nicht mehr im Mittelpunkt, Paulus steht jetzt im Mittelpunkt, ich stehe da hinten dran, das gefällt mir nicht. Ja? Und ich musste da irgendwie so an unsere Gemeindefreizeit denken. Jeder, der dabei war, ich mache dich jetzt lüchtern, ja, die, die nicht dabei war, ich musste an unseren Eisberg denken. Ich habe den euch schon mal mitgebracht. Da ist er. Unser Eisberg, ja, das, was man nach außen hin sieht, ist oftmals schön. Das kann man auch schön mauern und verzieren und schön gestalten. Ich habe ja so Beispiel gebracht, ja, ein guter Christ liest die Bibel, betet jeden Tag, bla bla bla. Und das ist, und wenn man so Menschen anschaut, sagen wir, boah, der ist ein guter Christ, der liest die Bibel, kommt auch in die Gottesdienste fast jeden Sonntag, da, bei dem ist alles in Ordnung. Aber was unten, unter dem Eisberg passiert, die anderen 9/10 von diesem Eisberg, da möchte eigentlich Gott Veränderung hineinbringen. Wenn sich Menschen bekehren, möchte Gott nicht, dass die Fassade stimmt, sondern möchte, dass hier unten etwas passiert. Dass wir geistlich reif werden, dass wir emotional reif werden. Hier sehen wir ein Beispiel dafür, dass da emotional einiges schräg ist. Und diese Menschen müssen geistig und emotional weiter reifen, um einfach in der Nachfolge voran und weiterzukommen. Neid sitzt auch noch viel tiefer als manche grobe Sünde in unserem Leben. Sie ist wie so ein Geschwür, das sich überall hin ver, vernetzt in unserem Innern, in unserem Eisberg, in unseren tiefsten Abgründen. Und es ist einfach so, durch die reine Bekehrung wird man nicht immer gleich automatisch ein Engel. Oder ist jemand ein Engel geworden, hat nie wieder was Schlechtes gemacht seitdem. Wäre schön. Wäre auch schön, wenn ich das sagen könnte, aber es ist einfach nicht so. Und ich habe einige Erfahrungen gesagt, ich bin seit 12 Jahren gläubig, ich habe viel verbocken derzeit. Ja? Es ist einfach nicht so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ich nie wieder Sünde begangen habe, nie wieder gelogen habe und nie wieder gestritten habe. Und schon gar nicht sind wir von Dingen, die wir vielleicht mal gelernt haben in unserer Kindheit, entwurzelt worden, wie zum Beispiel von Neid. Gerade Neid ist so tief in uns oftmals verwurzelt, dass wir es nicht alleine schaffen, da diese Wurzel zu entwurzeln. Und ich habe mich gefragt, wie tief ist diese Neid in unseren Herzen eigentlich verwurzelt? Es wird ja über die Männer geredet, aber ich versuche mich immer hineinzuversetzen, ja, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke? Dieser Neid findet man nämlich auch bei Männern, die so ernst im Dienst Jesu stehen und normalerweise in der Gemeinde im Vordergrund stehen. Aber wenn sie diesen Rang verlieren, wird dieser Neid erst richtig sichtbar. Diese Männer haben sich durch Paulus zurückgedrängt gefühlt. Ihre Geltung war gefährdet in der Gemeinde. Und daraus kam Eifersucht. Daraus kam Streit. Sie haben gestritten miteinander und mit Paulus und dieser tiefe, verwurzelte Neid im eigenen Leben. Und aus Neid kann noch etwas anderes entstehen. Eine Konsequenz daraus, wenn nämlich etwas Gewisses passiert. Nämlich aus Neid wächst Schadenfreude, wenn es dem anderen plötzlich nicht mehr so gut geht. Und wie man sich das dann freuen kann über die Gefangenschaft von einem, der eigentlich ein Bruder ist. Jemand, der mit einem gemeinsam das Evangelium eigentlich verkündigen möchte. Er ist aus dem Weg und sie wieder an der Front. Jetzt können wir wieder verkündigen. Jetzt stehen sie wieder im Mittelpunkt der Verkündigung. Aber zu ihrem eigenen Vorteil, nämlich jetzt geht es wieder um mich. Die Menschen schauen jetzt wieder mich an, wenn sie sich bekehren. Sie folgen vielleicht noch nicht mal Jesus nach, sondern sie folgen mir nach. Ach, das tut gut meiner Seele. Aber Paulus, und das ist so beeindruckend, wenn ich so auch noch mal in diesen 19. Bereich reinschaue bei Paulus. Paulus hätte jetzt genauso reagieren können. Hätte jetzt sagen können, ich bin jetzt auch eifersüchtig. Ich bin neidisch auf das, dass sie jetzt im Mittelpunkt stehen. Aber Paulus sagt, ich freue mich darüber. Und das beeindruckt mich. Da ist etwas schon passiert in diesem unteren Teil in unserem Leben, in dem Innersten. Bei ihm ist geistig, emotional schon was passiert. Eine Heilung, dass er gemerkt hat, es geht nicht um mich, auch wenn sie mir schaden wollen eigentlich dadurch. Auch wenn sie mich vielleicht verletzen wollen dadurch. Er könnte jetzt zurück eifersüchtig sein. Aber obwohl die Motive nicht ganz koscher waren von diesen Männern, freut er sich. Denn es wurde nicht nur der Name Jesus ausgesprochen, das hätte Paulus nicht gereicht. Hauptsache der Name Jesus wird erwähnt. Sondern es wurde auch das gesagt, wer Jesus ist. Es war wirklich das Evangelium. Über ihr Lehre hätte Paulus niemals gesagt, dass er sich freut. Er konnte sich freuen, weil die Männer das richtige Evangelium verkündigt haben. Und der Inhalt hat gestimmt, aber die Motivation dahinter hat nicht gestimmt. Aber selbst durch solche Motive wie Neid und Egoismus kann Christus verkündigt werden. Können wir es glauben? Glaubst du das? Paulus sagt es. Und das übersteigt eigentlich meine Vorstellungskraft. Meine Vorstellungskraft, weil wir doch oftmals sagen, dass die Herzenshaltung von mir erstmal stimmen muss. ob Gott wirklich durch, damit Gott wirklich durch mich wirken kann. Erst muss ich doch im Reinen sein mit ihm, dann kann das funktionieren. Das ist doch oftmals unsere Haltung. Aber Gott, und ganz ehrlich, wenn wir das anschauen, Gott ist da absolut souverän. Er steht über diesen Dingen. Über diesen Dingen, auch diesen Maßstäben, die wir uns oft mal basteln und sagen, das muss er stimmen, dann kann das funktionieren und dann passiert das und dann das. Ja? Unsere Systeme, wir Deutsche sind da auch ganz gut, unsere Systeme zu entwickeln. Aber Gott gebraucht den Egoismus zu seiner Ehre. Faszinierend. Ein Gott, der einfach alles nutzt, damit er verherrlicht wird. Auch diese Männer helfen dabei, dass Christus und das, was er getan hat, andere Menschen bekannt wird. Auch wenn ich hier an diesem Punkt ausnahmsweise mal sage, dass wir das nicht nachmachen sollen. Das ist jetzt nicht zum Vorbild. Werdet egoistisch und verkündigt das Evangelium. Das wäre eine blödsinnige Botschaft heute Morgen. Und wenn wir ehrlich sind, das kennen wir doch eigentlich auch. Wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen, auch bei uns gibt es manchmal Menschen, bei denen hinter ihrem Eifer letztendlich Neid und Ehrgeiz steckt. Selbstdarstellung. Da reicht es vielleicht manchmal auch einfach, morgens in den Spiegel zu schauen und festzustellen, ich bin auch nicht viel anders. Heute möchte ich im Mittelpunkt stehen. Was sind die Motive, die mich antreiben, Dinge zu tun? Obwohl es wichtig ist, diese Frage zu stellen, darf ich trotzdem wissen, Gott nutzt auch unsere geistliche und emotionale Unreife trotzdem, um sich durch uns zu verherrlichen. Und für mich ist es absolut eine Botschaft der Freiheit. Es ist für mich absolut beruhigend, das zu wissen. Es ist kein Freifahrtsbrief oder Freifahrtsschein dafür, dass jetzt nicht mehr an diesem Eisberg gearbeitet werden muss. So auf die Art, ich muss jetzt nicht mehr reifer werden, Gott braucht mich eh, ob ich jetzt egoistisch bin oder nicht, ob die Motivation stimmt oder nicht. Ah ja, bleiben wir mal so, wie wir sind, passt schon, für Gott ist hier kein Problem. Aber trotzdem beruhigt mich das. Denn es ist irgendwie, wie wenn Gott zu mir sagt, warte nicht, bis du nach deiner Meinung reif genug bist, um mir nachzufolgen, sondern beginne jetzt. Es gibt kein jetzt bist du reif genug. Es gibt nur ein Hier und Jetzt. Und hier und jetzt sollen wir ihm nachfolgen. Auch wenn wir manchmal egoistisch sind oder oft. Und wir kommen auch in Situationen, dass sich auch andere darüber freuen, wenn unsere Arbeit durch äußere Umstände verhindert werden oder gebremst werden oder die andere dadurch, wodurch andere wiederum aufsteigen, weil ich einfach ausgebremst wurde. Wenn zum Beispiel in der Gemeindearbeit plötzlich jemand kommt, der meine Aufgabe viel besser macht als ich, das ist übrigens ein guter Maßstab, wo du messen kannst, welche Motivation du hast in der Gemeindearbeit. Wenn plötzlich jemand kommt, der macht deine Arbeit in der Gemeinde, deine Mitarbeit, deine Moderation, deine Jugendarbeit, es ist seine, aber ihr merkt schon, ja, der Egoismus steckt einfach drin. Er macht das, was du eigentlich bisher gemacht hast, viel besser. Und du merkst, wie dieser Neid hochkommt. Oder umgekehrt, wenn du ein sehr guter Mitarbeiter in deiner Gemeinde bist, zum Beispiel bei uns, ja, und andere dich beneiden und du plötzlich zum Beispiel krank wirst und ausfällst und dein Neider die erste Chance ergreift und deinen Platz einnimmt und sagt, jetzt bin ich dran. So muss man das sich ungefähr vorstellen bei Paulus. Er außer Gefecht im Gefängnis und die Neider kommen und nehmen das Land ein für sich. Und die Frage ist, wie reagierst du in diesem Moment? Was löst es in dir aus? Geht es uns erst einmal an die Nieren Können wir es ertragen, ohne empfindlich darauf zu reagieren, wie es Paulus auch getan hat? Oder können wir uns sogar vielleicht darüber freuen, weil ich bin ja außer Gefecht, ich bin ja krank im Bett gerade, für längere Zeit vielleicht, und die Arbeit geht weiter, Gott sei Dank, auch wenn die Motivation vielleicht total falsch ist von der Person, aber das Evangelium wird verkündigt, können wir uns darüber freuen? Das ist der Eisberg hier unten. Es geht nicht um mich, um meinen Status in der Gemeinde, um meinen Egoismus. Es geht um Christus. Und trotzdem verharmlost Paulus die Situation nicht. Und ich glaube, für Paulus war es trotzdem schwer zu ertragen. Aber er wird damit fertig. Und das ist das Wichtige. Solange in dieses eine Ziel und dieses eine Verlangen beherrscht. Und zwar der Fortschritt des Evangeliums, dass es weiter verkündigt wird. Er schreibt hier: Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Deine Motivation, die Motivation der anderen ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass es um das Evangelium geht. Wenn es um uns geht, wenn wir darüber nachdenken. Und das ist wieder so ein Maßstab, wo wir uns daran messen können. Auch an die Philipper, aber auch an uns. Haben wir so eine selbstlose Hingabe an seine Sache? Nichts anderes hat Paulus im Fokus. Er schreibt weiter, hier habe ich jetzt noch die neue Genfer Übersetzung mitgebracht, weil ich die nochmal prägnanter fand, im Vers 19. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Und ich habe mich gefragt, wie haben wohl die Philipper darauf reagiert, die in Philippi gewohnt haben, die Menschen dort, als sie das gelesen haben. Paulus redet von dem Fokus, das Evangelium und von der Zukunft. Und vielleicht haben die Menschen dort, die Gemeinde dort gehofft, oh, kündigt er dort an, dass er eventuell wieder freikommt, weil wir für ihn beten, aus dem Gefängnis, dass er wieder zu uns kommen kann, wieder verkündigen kann? Meint Paulus das hier? Aber es ist so, die Zukunft für einen gläubigen Menschen ist äußerlich gesehen genauso unklar und genauso unsicher wie für jeden anderen Menschen auch. Über dem Leben von Paulus steht nicht automatisch die Garantie, für einen unbeteten Boten Jesus muss es gut ausgehen. Genauso wenig steht es über unsere Krankenbetten, wenn wir drin liegen, als fromme Menschen. Er oder sie muss doch wieder gesund werden. Da steht, wir haben keine Garantie dafür. Es kann passieren und Gott tut Wunder, das ist gar nicht die Frage. Aber wir haben nicht die Garantie dafür. Ich sage auch nachher kurz noch was dazu. Nur eins dürfen wir wissen, was alle anderen nicht wissen können, die Christus nicht haben. Und zwar das, was Paulus hier sagt. Am Ende von all dem hier wird meine Rettung stehen. So übersetzt es die Neue Genfer. Luther sagt hier, wird mein Heil stehen. Mein Heil wird er ganz sein. Und wir wissen, hier auf der Erde werden wir nie ganz sein. Und das weiß Paulus. Und wenn wir das wissen, dann bekommt einer unserer viel zitierten Bibelverse aus Römer 8, Vers 28 eine ganz andere Bedeutung. Denn wir legen sie immer so aus, mir muss es doch auf dieser Erde irgendwann wieder gut gehen. Paulus sagt etwas ganz anderes. In Römer 8, Vers 28, wo Paulus sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und ich möchte fragen, was ist das Beste, was uns Menschen jemals auf dieser Erde passieren kann? Was ist das Beste? Dass mein Leben Christus ist. Wenn die Dinge hier auf dieser Erde uns zu Christus führen, weil wir merken, dass wir nicht aus dieser Krankheit rauskommen, nicht aus dieser Selbstsucht rauskommen, und wir merken, wir brauchen diesen Christus, dann ist es das Beste, was uns jemals im Leben passieren kann. Versteht ihr? Wir haben keine Garantie, dass alles ohne Probleme ertragbar ist hier auf dieser Erde. Aber wir haben eine Garantie, wenn unser Leben Christus ist, dass unsere Rettung feststeht. Und dieser Blick, den wünsche ich euch von Herzen, dass wir den haben, immer wieder. Es ist keine Garantie, ein verfolgungsfreies Leben zu führen. Es ist kein krankheitsfreies Leben, das uns garantiert wird. Und es ist keine Karte von Monopoly, die komm aus dem Gefängnis Freikarte. Es ist einfach nicht so. Paulus hatte diese Karte nicht. Das Beste, was uns im Leben passieren kann, ist, dass das Ich, also das Ego, nicht mehr im Mittelpunkt steht. Das Beste ist Christus. Und da muss ich feststellen, da bin ich noch weit weg davon. Wie kann das überhaupt so kommen? Wie kann das so werden in meinem eigenen Leben? Wie ist das überhaupt möglich? Wir sind doch Egoisten, ganz ehrlich. Alles, was wir ansortieren um uns herum, soll doch uns dienen, dass uns gut geht, dass es unsere Einsamkeit verschwinden lässt, dass wir das beste Essen auf dieser Erde haben, dass wir die beste Frau oder den besten Partner oder wie auch immer haben, dass es mir gut geht. Ist ganz ehrlich, es geht doch um mich. Ich bin doch der Dreh- und Angelpunkt von meinem Leben und von dieser Erde. Auf jeden Fall, soweit ich gucken kann. Wie kann ich dann überhaupt frei vom Ich werden? Also ich bin davon überzeugt, dass es dazu nur einen Weg gibt. Und zwar, indem ich mein ganzes Herz so an Christus verliere, dass es sich nur noch eins zutiefst und sehnsüchtig wünscht. Und zwar, dass Christus so groß gemacht wird. Dass Christus so groß gemacht wird, wie es nur erdenklich möglich ist. So etwas kann man nicht programmieren und auch nicht erzwingen, denn Christ werden bedeutet einfach genau das, sich selbst an Christus verlieren. Und das ist eine Übung, das ist ein sich ihm immer wieder hinhalten, das ist ein sich ihm immer wieder aussetzen, das ist sagen, okay Gott, ich habe es wieder nicht geschafft, aber zum Glück bist du ja da und du bist derjenige, der es schafft in meinem Leben. Immer dann, wenn wir es allein probieren, stellen wir fest, wir schaffen es nicht, weil es geht ja wieder um mich. Ich wünsche mir für unsere Herzen, dass Christus groß gemacht wird. Tag für Tag. Aber keine Sorge, ihr könnt jetzt sagen, wenn ich jetzt hier Amen sagen würde, oh, der Olli, der Idealist, ja, der denkt, es kann hier schon schaffbar sein. Auch Paulus hat da einen ganz nüchternen Blick über die ganze Situation. Denn wir bleiben auch als Gläubige, die Bibel nennt es im Fleisch. Wir bleiben in diesem Fleisch. Wir sind zwar Menschen, die Jesus nachfolgen, aber trotzdem bleiben wir in diesem Fleisch, in unserem alten Wesen. Und unser altes Wesen fürchtet sich vor etwas. Unser altes Wesen fürchtet sich vor dem Leiden und es fürchtet sich vor dem Sterben. Immer dann, wenn du dir Gedanken über das Leben machst, kommst du an diesen Punkt, wenn du diese Stille mal zulässt. Ich kenne das zu gut leider. Ich mache es manchmal zu oft. Und ich habe immer mal wieder Diskussionen darüber, dass ich ja Sachen predige, die dann im Alltag gar nicht so funktionieren. Das ist ja gar nicht Realität, was du dir hier vorne sagst. Und ich sage, ich kann nur das weitergeben, was in der Bibel steht und sagen, hey, wir lesen es doch gemeinsam nach und du darfst es prüfen. Aber wir sind noch nicht in der Ewigkeit, wir sind noch nicht im Reich Gottes, wir sind noch in diesem Fleisch, in diesem sterblichen Wesen. weil wir noch in dieser Welt leben, ist es noch ein anbrechendes Reich, an das wir glauben. Es ist am Werden. Und wir dürfen immer so stückweise Dinge erleben, die schon diesem Reich Gottes entspricht. Oh, die Vollendung von dem Ganzen kommt erst noch. Weil wir im Fleisch leben, kämpfen wir noch mit der Unvollkommenheit, bis wir sterben. Das wird nicht aufhören. Und trotzdem passieren Wunder, trotzdem dürfen wir geniale Dinge erleben, wo Gott für Heilung sorgt, wo Gott für Geld sorgt, wo eigentlich gar keins da war und so weiter und so fort. Gott versorgt. Aber es ist immer nur ein Vorgeschmack auf das, was mal kommen wird, wenn sein Reich ganz anbricht. Und deshalb leben wir nicht im Schauen. Wir sehen es noch nicht in Vollkommenheit. Auch wenn ich es hier vorne immer wieder auch proklamiere, dass es so sein wird und wir ein Stück weit schon erleben dürfen. Sondern wir leben auf Hoffnung. Wir leben auf Hoffnung. Und diese Hoffnung hat Macht. Sie hat Macht, uns an dieses Ziel zu bringen. Egal wie stark Verfolgung, egal wie stark die Bedrängung, egal wie stark der Druck und der böse Wille anderer ist, diese Hoffnung, die durch Gebet und Dankbarkeit gefüttert wird, hat Macht. Sie lässt es nicht zu, dass wir vergehen. Sie lässt es nicht zu, dass wir die Hoffnung verlieren. Aber wir müssen sie füttern. Und dieses Füttern geht nur dadurch, indem wir dem Heiligen Geist in uns Raum geben, Tag für Tag. Indem wir es zulassen, dass er uns befüllt mit all dem, was wir brauchen. Und zusätzlich deckelt der Heilige Geist uns das noch, wenn wir es zulassen, denn er befüllt uns mit einer Liebe für diese Welt, die alles übersteigt. Und wieder so ein Versprechen, jetzt wird es daheim wieder ausprobiert und denkt, es funktioniert gar nicht. Ja, es ist ein Kampf. Wir leben in dieser Spannung. Aber diese Liebe, wenn sie kommt, und sie kommt immer wieder, ich darf das immer wieder erleben und ich wünsche euch, dass du das auch immer wieder erleben darfst. Diese Liebe kommt immer wieder und zwar direkt in unsere Herzen. Direkt da, wo unsere tiefsten Entscheidungen getroffen werden und unser Egoismus wird immer weniger und Christus immer mehr. Paulus sagt es so, ich nehme ab, nicht gewichtmäßig, wir sind zwar in der Fastenzeit, aber er nimmt ab und Christus nimmt zu. Also auch Jesus wird nicht fett, sondern er nimmt Raum ein in unserem Leben, in unserem Wesen, in unserem neuen Zehntel vom Eisberg. Und weil er dort wohnt, dort ist und weil er dort bleibt, können wir damit rechnen. Und dieses Wissen, egal was kommt, ob Leben oder Tod, kann sogar das Gegenteil auslösen in uns. Es macht freimütig nicht mehr an sich und seinem Ego zu hängen, sondern an Christus zu hängen. Und durch die Gebete der Gemeinde hier in Philippi wird Paulus letztendlich geholfen. Das heißt in dieser Einwendung, bei uns werden sie geholfen. Hier ist es die Gemeinde. Ja? Die Gemeinde betet für Paulus und Paulus wird geholfen. Fürbitte hilft zum Fokussieren. Deswegen ist Gebet uns so wichtig. Deswegen treffen wir uns jeden Freitag zum Gebet, weil das unser Motor ist für das Reich Gottes hier in Freiburg, für unsere Gemeinde, für unsere Politik, für unsere Regierung, für unsere Kranken und. Es gibt nur ein Ziel, das uns niemals genommen werden kann. Kein anderes Ziel kann, alle anderen Ziele können uns genommen werden, aber ein Ziel kann uns nicht genommen werden. Und dieses Ziel kann ich haben als Gesunder und als Kranker. Dieses Ziel kann ich verfolgen als Gefangener und als Freier. Und dieses Ziel kann ich verfolgen als Lebender und als Sterbender. Und zwar, dass Christus groß gemacht wird an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Dieses Ziel kann uns niemand mehr nehmen. Wenn man dieses Ziel hat, verliert unser Ego immer mehr an Macht, weil wir merken, an uns geht die Welt nicht unter. Aber da ist jemand, der ist größer. Und an den hänge ich mich. Und dann dieser letzte und unter Christen bekannte Satz, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und hier möchte ich ganz kurz noch sagen, weil es einfach, es ist ein bekannter Satz, viele haben den wahrscheinlich schon mal gehört, wenn man die Bibel liest, und er ist oft gesungen in manchen Liedern, er ist nachgesprochen, aber auch besonders gefährlich durch Halbwissen, durch falsche Verstehen von diesem Satz. Paulus verabschiedet sich hier nicht vom Leben. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Aber er hat etwas verstanden, um was es wirklich geht. Der Satz meint noch viel mehr als nur das Sterben. Denn kurz gesagt, und wir müssen uns fragen, ob wir so etwas für uns aussagen können, heißt es, Leben heißt für mich Christus und nicht mehr dieses Leben hier. Ja? Erst dann, wenn wir das verstanden haben, dass unser Leben Christus ist, dann erst wird das andere auch wahr. Und zwar, dass Sterben mein Gewinn ist. Erst dann wird es wahr. Wenn wir das eine noch nicht verstanden haben, stimmt das andere auch nicht. Ein Mensch, der voller Angst im Leben durchlebt, welcher Verlust das Sterben hier auf dieser Erde sein kann und sein wird, oder wenn man vielleicht gerade im Sterben liegt und diese Angst durchlebt, ist vielleicht der Wahrheit viel näher an Gott, wie Menschen, die das nicht verstanden haben, dass Sterben wirklich schmerzhaft ist und beängstigend ist. Und wahrscheinlich ist Gott solchen Menschen viel lieber, die wissen, was Sterben bedeutet, wie die alle sagen, alles ist ja schön und gut und es wird ja nicht schwer sein, mal dann diesen Übergang zu machen. Ich glaube, Gott hat so Menschen viel lieber, die verstanden haben, was es bedeutet, diesen Schmerz zu durchleben, wie Menschen, die keine Angst davor haben. Habe ich übrigens auch immer wieder Gespräche mit Menschen, ja, wenn eine Person ist vor längerem Mal gestorben und sie hat ihr Leben lang gelebt mit dieser Hoffnung, mit Christus fokussiert. Aber dann kurz vorher kam diese tiefe Angst. Diese Angst vor diesem Übergang, vor diesem Sterben. Aber ich glaube, diese Hoffnung bleibt. Und das ist ein viel realistischeres Bild, wenn man sagt, sterben ist ja schon nicht schlimm, dann bin ich halt bei Gott, höre ich immer wieder von wirklich gestandenen Christen, die sagen, ist nicht so schlimm, dieses Sterben. Angst ist kein Problem für Gott, solange wir die richtige Hoffnung haben. Denn ohne Christus gibt es keinen Gewinn nach dem Tod, denn das Leben ist Christus. Deswegen wünsche ich uns von Herzen, dass wir das verstanden haben, weil das ist eigentlich unser Motor, warum wir das alles hier überhaupt tun, warum wir Gemeinde, warum wir Kirche bauen, warum wir Menschen von Gott weitersagen, weil nur in einer Person Leben ist und das ist Christus. Und alle, die Christus nicht haben, haben dieses Leben nicht. Die gehen verloren und das kann ich nicht akzeptieren. Lasst uns das Evangelium weitersagen und Leute zu motivieren. Und wenn es aus Egoismus ist, Hauptsache das Evangelium stimmt. Und lass uns wachsen, geistlich und emotional, zu Christus hin, dass es nicht mehr um uns geht, sondern dass mein Leben Christus ist. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Das hat mich so herausgefordert beim Vorbereiten. Und manchmal frage ich mich, wo ich eigentlich stehe, Herr. Aber ich danke dir, dass ich und dass viele von uns dich schon kennenlernen durften. Und dass wir auf einem Weg mit dir sind. Ob wir noch tief verwurzelt im Egoismus sind oder ob wir schon in dieser Abhängigkeit zu dir und verstanden haben, wie Paulus, dass es eigentlich nur um dich geht und unsere Eifersucht, unser Neid keine Kraft haben darf in unserem Leben. Herr, ich lade dich ein, dass du Raum einnimmst in jedem von uns. In den Bereichen vielleicht, in denen wir bisher selbst regieren wollten. Lebensbereichen, die wir nicht dir abgeben wollten, weil wir dachten, wir kommen dann zu kurz. Wir halten diese hin. Und wir vertrauen dir, dass du sie mit viel besseren Dingen befüllst, wie das, was wir selbst da reinstecken können. Mein Leben soll dir gehören, Herr. Und ich möchte es nicht nur dir geben, sondern ich möchte es auch proklamieren können. Mein Leben ist Christus, mein Leben bist du, Herr. Und wenn wir mit diesem Satz nach Hause gehen und sagen, ja, das möchte ich für den Rest meines Lebens immer wieder hochhalten, dann haben wir so viel verstanden, wie viele Menschen auf dieser Erde noch nie gehört haben. Und lass es diesen Menschen gerade weiter sagen. Wir haben ein Leben, das so gewaltig ist, dass das Sterben letztendlich wirklich Gewinn sein kann, auch wenn es schmerzhaft sein wird, weil wir nicht genau wissen, was da kommt, wie es bei dir wirklich dann aussieht. Wir können uns nur vorstellen von dem, was du uns zeigst durch dein Wort. Und wir wollen uns auch darauf freuen, aber wir dürfen realistisch auch mit dir kämpfen darum, um mehr zu verstehen, Herr. So stelle du dich mit beiden Füßen in unser Leben hinein, Herr. Und mach du uns zu Menschen, die Nachfolger sind, die dich ehren, in einer richtigen Haltung und in einem Fingerzeig auf dich, Jesus Christus. Dir zur Ehre und zum ewigen Leben und in voller Freude, wie es auch Paulus erleben durfte, trotz Gefangenschaft. Dir sei Ehre dafür. Amen.